Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Es ist früher Vormittag. Die Temperaturen sind um diese Zeit noch erträglich. Selbst in meinem Neoprenanzug lässt es sich, jetzt, da die Sonne noch nicht ganz auf der Höhe ist, problemlos aushalten. Ich sitze dicht an dicht mit den anderen aus meiner Gruppe auf einer Bank an der Reling eines kleinen Bootes. Niemand spricht. Die Stimmung gleicht einem gespannten Innehalten, bevor es losgeht. Bevor das Flugzeug auf der Startbahn urplötzlich den Schub erhöht. Bevor die Achterbahn ins erste Tal rast. Bevor das Licht ausgeht und man auf die Bühne tritt, um die Show zu beginnen. Von außen betrachtet sitze ich still und regungslos auf meinem Platz. Innerlich hingegen hat mein Kreislauf die Schuhe ausgezogen und vergnügt sich auf einer Hüpfburg aus Adrenalin. Jede Wette, dass es in den anderen genauso aussieht. Das Rattern des Bootsmotors untermalt unsere Vorfreude, die Spuren von Gefahr nicht nur enthalten kann, sondern ganz entschieden enthält. »Don't worry«, »macht euch keine Sorgen«, sagt einer der fidschianischen Tauchlehrer in seinem langsamen und überdeutlichen Oxford-Englisch. »Folgt den Anweisungen und ihr werdet da unten absolut sicher sein.« Seine entspannte Körperhaltung und die Sonnenbrille beruhigen mich mehr als seine Worte. Er hat das schon 1000 Mal gemacht, und jetzt steht er hier, als wäre das ein ganz normaler Arbeitstag. Er war schon 1000 Mal da unten, bei den Haien. Ich bin auf Beka Island, einer der über 300 Inseln der Republik Fidschi. Das Südseearchipel liegt ziemlich isoliert im Pazifik, rund 2000 Kilometer nördlich von Neuseeland und in etwa genauso weit östlich von Australien. So weit von zu Hause lasse ich mich ein auf einen Ausflug, der Naturschutz und Touristenattraktion in einem ist. Ich sitze in einem kleinen Boot, das in aller Seelenruhe zwischen Mangrovenwäldern einen Fluss entlang in Richtung Ozean fährt. Dort angekommen, werden ich und einige andere Hobbytaucher Zeugen einer Unterwasser-Haifütterung. Der Ertrag aus unserer Teilnahme geht zu einem großen Teil an Naturschutzorganisationen, die sich für den Erhalt der Biodiversität in den Gewässern rund um Fidschis Inseln einsetzen. Beim Riff in der Beka Lagoon angekommen, geht es schließlich ins Wasser. Auch ohne Haie wäre der Tauchgang schon ein Erlebnis. Das Sonnenlicht fällt mittlerweile fast senkrecht auf die Oberfläche des Pazifik. Die Lichtstrahlen und ihre Brechungen leuchten die Bühne für dieses Spektakel aus wie bei einem Stadionkonzert. Tropische Rifffische in ihrer knallbunten Farbgebung schwimmen in allen Richtungen durcheinander. Rote Streifen, gelbe Punkte, blaue Flächen. Es sieht aus, als wäre ein Tuschkasten ins Wasser gefallen. Unsere Gruppe wird von den Tauchlehrern an den Rand eines Kraters aus Korallen geleitet. Im Schutz dieser natürlichen Barriere beziehen wir unsere Stellung. Nur unsere Köpfe gucken über den Rand des Kraters. Wir sind Zaungäste, wie Teenager, die sich die Konzertkarte nicht leisten können und hier an der Absperrung versuchen, einen kostenlosen Blick zu erhaschen. Der Fütterungsplatz liegt im Inneren des Kraters, sodass wir eine erhöhte Position einnehmen. Ein Amphitheater, in dem hoffentlich nicht die Hybris der Fütterer aufgeführt wird. Ein Anatomiesaal des 19. Jahrhunderts, nur dass die Sezierinstrumente hier die skalpellscharfen Zähne von Haien sind. Nachdem unsere Gruppe ihre Plätze eingenommen hat, kommen nun auch die Haifütterer ins Wasser. Es sind zwei einheimische Männer. Ihr Körperbau erinnert an Actionstars der 80er Jahre. Über ihren Neoprenanzügen tragen sie Kettenhemden. Das verleiht ihnen nicht nur einen ritterlichen Anstrich, es unterstreicht auch das Gefahrenpotenzial ihrer Arbeit. Ich klammere mich mit den Fingerkuppen an den Rand des Schutzkraters. So fest, dass später Abdrücke zurückbleiben werden. Plötzlich ist der erste Hai da. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Lautlos und geschmeidig gleitet das riesige Tier durchs Wasser und zieht immer engere Kreise um die beiden Tauchritter. Ikonisch sieht der graue Meeresräuber aus. Immer in Bewegung und dabei bedrohlich ruhig und ohne jedes Anzeichen von Anstrengung. Die Haie, die in der Baker Lagoon gefüttert werden, sind keine kleinen Riffhaie. Es handelt sich um Bullenhaie, eine Art, die in der Regel etwa 2,5 Meter lang wird und um die 130 Kilogramm wiegt. Die größten Exemplare können es auf unglaubliche 4 Meter und über 300 Kilogramm bringen. Auch gibt es hier keinen billigen Trick, weil die Bullenhaie etwa weniger räuberisch wären als ihre Verwandten. Neben dem weißen Hai werden Bullenhaie weltweit für die meisten Haiangriffe auf Menschen verantwortlich gemacht. Expertinnen und Experten gehen sogar davon aus, dass viele Angriffe, die dem weißen Hai zugeschrieben werden, in Wahrheit auf das Konto der Bullenhaie gehen. Ich spüre, wie mein Herz gegen meine Rippen hämmert, während mir diese Infos durch den Kopf gehen und sich die Arena langsam, aber sicher füllt. Immer mehr Bullenhaie finden sich ein. Sie drehen ihre mühelosen Bahnen, und bald schon kann ich sie nicht mehr zählen, weil es schwerfällt, den Bewegungen eines einzelnen Exemplars zu folgen. Im Auge des Sturms die beiden Fütterer. Einer der Männer holt ein handballgroßes Stück Fischfleisch aus einem Stahlkorb hervor. Mit ausgestrecktem Arm hält er den Haien den Leckerbissen hin. Ein Bullenhai, der auf mich gigantisch groß wirkt, nimmt das Fischstück ins Visier. Hinter meinem Kraterrand bilde ich mir ein, in den Augen des Tiers sehen zu können, wie sich ein Fadenkreuz bildet und der Tunnelblick des Jägers eingeschaltet wird. Der Hai nimmt direkten Kurs auf den Taucher. Von jetzt an läuft das Geschehen wie in Zeitlupe ab. Einige Meter vor seinem Ziel öffnet der Bullenhai das Maul. Der Anblick mehrerer Reihen messerscharfer Zähne sagt mehr als 1000 Worte, aber sicher nicht: Streck doch mal den Arm aus, Freundchen. Der Haifütterer bleibt unbeirrt. Er leistet sich keine ruckartigen Bewegungen. Er ist geballte Konzentration, während das Maul des Hais seinem Arm immer näher und näher kommt. Erst im allerletzten Moment lässt der Mann das Fischstück los und zieht den Arm zurück. Der Hai fängt den Fisch mit seinem Maul und dreht ab. Ich atme aus. Der erste Versuch ist geglückt. Ich entspanne mich. Von jetzt an kann ich das Spektakel genießen, ohne mich zu fürchten. Die Fütterer wiederholen das Ritual wieder und wieder. Ein Fischbrocken wird hingehalten, der Hai kommt, der Fütterer lässt los, der Hai schnappt sich das Fressen und gleitet davon. Je öfter ich es sehe, umso mehr erinnert es mich daran, wie man einem Hund ein Stück Fleischwurst hinwirft, die er mit der Schnauze aus der Luft fischt. Irgendwann ist der Fisch aus und die Fütterer steigen an die Wasseroberfläche zurück. Unsere Gruppe wartet, bis sich die Haie in alle Richtungen zerstreut haben. Kurze Zeit später sitzen auch wir wieder in unserem Boot und treten den Heimweg an. Zum Abschluss des Tauchausfluges verabschieden wir uns alle voneinander. Hände schütteln und Einwortsätze. Mehr bekommen wir nicht raus. Großartig, atemberaubend, unfassbar. Da sind überall die Eindrücke des Abenteuers. Keine verfügbaren Kapazitäten für komplexe Sprache. Ich verlasse die kleine Tauchschule allein und noch immer tief beeindruckt. Die Kamera folgt mir in respektvollem Abstand. Es ist das Ende eines Films. Die Helden sind heimgekehrt, die Musik schwillt ein letztes Mal an. Abspann. Meine Füße tragen mich auf Autopilot über die Insel. Ich schlendere durch das Grenzgebiet zwischen einem Erlebnis, das noch nachklingt, und zukünftigen Eindrücken, die auf ihren Moment warten. Als es soweit ist, finde ich mich am Strand von Baker Island wieder. Ich spüre den feinen, fast weißen Sand zwischen den Zehen. Die mikroskopisch kleinen Körner massieren meine Fußsohlen. Mein Blick verliert sich in der Weite des Pazifischen Ozeans. Aquamarines Wasser von fast transparenter Qualität in Ufernähe wird dunkler und satter im Blauton, bis es mit dem Horizont verschmilzt. Die Bilder dieses Südseetraums in Reiseprospekten, sozialen Netzwerken und Werbefilmchen können nicht im Ansatz einfangen, wie schön es hier ist. Wie das Meer riecht, salzig und alt. Wie es klingt. Orchesterpauken, die nur ganz leicht mit den Schlägeln gestreichelt werden, aber das Potenzial zu einem ohrenbetäubenden Tosen in sich tragen. Wie der Wind die Blätter der Kokospalmen am Strand zum Rascheln bringt. Ich stehe im brütenden Sonnenschein des frühen Nachmittags an der Wasserkante. Die Brise kühlt mir Stirn und Gesicht. Ich lausche der polyphonen Sinfonie der Südsee. Falls Zeit vergeht, bekomme ich es nicht mit. Ich bin ganz Wahrnehmung in diesem Moment, der sich dehnt und dehnt wie das wolkenlose Blau über mir. Mein Magen mischt sich in diese Meditation ein. Er grummelt. Erstaunt realisiere ich, dass die Haie in der Baker Lagoon zwar gefüttert sind, ich selbst aber seit dem Frühstück nichts mehr gegessen habe. Ich drehe dem Pazifik den Rücken zu und mache mich auf die Suche nach einem Restaurant mit einheimischer Inselküche. Auf Fidschi gibt es keine Streetfood-Kultur, wie man sie aus Südostasien oder Indien kennt. Es gibt keine mobilen Garküchen, keine provisorischen Essensstände. Da der Tourismus aber weiterhin eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Menschen auf Fidschi ist, dauert es nicht lange, bis ich eine Gaststätte finde, die mir zusagt. Nach kurzer Überlegung bestelle ich Kakoda, einen Klassiker der Küche Fidschis. Kakoda verbindet die beiden zentralen Zutaten Kokosmilch und Fisch miteinander. Der Fisch wird bei diesem Essen nicht gekocht, sondern über lange Zeit in Zitronensaft eingelegt. Dabei laufen die gleichen chemischen Prozesse ab wie bei einer Garmethode, die mit Hitze arbeitet. Gurke, Tomaten und Zwiebeln werden in kleine Würfel geschnitten. Der fertige und gewaschene Fisch wird dazugegeben, das Ganze mit frischer Kokosmilch übergossen und mit gezupften Korianderblättern garniert. Mein Kakoda ist leicht und frisch und sättigend und schmeckt zu meiner Verwunderung weder besonders stark nach Fisch noch nach Kokosmilch. Ich genieße mein Essen in aller Ruhe. Jedem Bissen widme ich meine volle Aufmerksamkeit. Der Fisch schmilzt förmlich in meinem Mund. Den Trick mit dem Zitronensaft muss ich mir unbedingt merken. Die Kokosmilch mit dem frischen Gemüse ergibt eine reiche, leicht sahnige Soße. Ich schlemme mich mit höchstem Genuss durch meine Südseemahlzeit. Dazu trinke ich mehrere Gläser Eiswasser mit Zitronenscheiben, und schon bald ist das Grummeln in meinem Magen verwandelt in ein gemütlich murmelndes Sattsein. Eine Weile bleibe ich noch sitzen und gebe meinem Körper Zeit, das Kakoda in neue Energie umzuformen. Allzu lange kann ich aber nicht bleiben. Einen Programmpunkt gibt es auf meiner Tagesplanung noch. Ich habe einem Feuerlauf beizuwohnen. Der Feuerlauf ist eine uralte Stammeszeremonie der Suao, deren Mitglieder den größten Teil der Bevölkerung von Baker Island ausmachen. Eine Gruppe von Männern sowie einige Zuschauer haben sich bereits versammelt, als ich am Platz des Geschehens ankomme. Mittlerweile ist es später Nachmittag. Die Temperaturen sind in T-Shirt und kurzer Hose gut auszuhalten. Das gilt natürlich nicht für die Feuerläufer. Sie tragen traditionelle Baströcke und Blumenketten. Es sind nur Männer, die Jüngsten in ihren 20ern, die Ältesten gut und gerne 70 Jahre alt. Ich habe etwas in der Art von glühenden Kohlen erwartet, wie sie bei Selbstoptimierungsseminaren für Manager eingesetzt werden. Jeder huscht einmal drüber und kann sich anschließend auf die Schulter klopfen, für seinen Mut und die Fähigkeit, sich auch den größten Herausforderungen zu stellen. Der Feuerlauf der Suao funktioniert anders. Zunächst wird eine Grube ausgehoben. Hinein kommt eine große Menge Holz, das mit Hilfe von trockenem Moos in Brand gesteckt wird. Die Flammen schlagen Meter hoch in die Luft. Die Suao-Männer werfen große Steine ins Feuer und warten. Ist das Feuer erloschen, bleiben nur die Steine zurück, auf denen die Männer nun tanzen. Einer nach dem anderen balancieren sie barfuß auf den heißen Brocken. Es ist eine beeindruckende Darstellung. In aller Seelenruhe laufen die Männer über die Steine, zwischen denen noch der Rauch der letzten Reste des Feuers aufsteigt. Sie verziehen keine Miene dabei und sind deutlich langsamer unterwegs, als man das von den glühenden Kohlen gewohnt ist. Der Tanz der Männer dauert mehr als eine halbe Minute. Verletzungen tragen die Feuerläufer nicht davon. Jemand erklärt mir, dass es die Reinheit ihrer Seelen sei, die sie vor Verbrennungen bewahrt. Am Ende dieses sehr ereignisreichen Tages liege ich in einer Hängematte, die vor meinem Hotelbungalow zwischen zwei Palmen gespannt ist. Ich genieße die kühle Nachtluft, die vom Pazifik zu mir herüberweht. Beide Arme unter dem Kopf verschränkt, schaue ich in den klaren Sternenhimmel und lasse es mir einfach nur gut gehen. Vor meinem inneren Auge läuft der Film der letzten 24 Stunden ab. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich in der Baker Lagoon unten bei den Bullenhaien war. Ich sehe die geschmeidigen Körper der Raubfische, wie sie ihre stromlinienförmigen Bahnen durch das Firmament über mir ziehen. Was für beeindruckende Tiere! Ich höre den Ozean. Ich rieche das Meer. Ich rufe mir den Geschmack des Kakoda in Erinnerung. Mein Atem geht tief und ruhig. Mein Körper wird warm. Ich spüre ein angenehmes Glühen an den Fußsohlen und muss an die Feuerläufer aus dem Stamm der Suau denken. Reinheit der Seele. Das ist eine schöne Vorstellung. Ganz leicht wiege ich in der Hängematte hin und her. Hier im Südseeparadies komme ich mehr und mehr zur Ruhe. Meine Lider werden schwer. Meine Brust hebt und senkt sich. Ich schließe die Augen und gleite hinüber ins Land der Träume.